Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.
Ah, Mensch, Jonathan, sorry, ich bin viel zu spät heute. Sorry.
Wow, also das wird dann aber auch Zeit jetzt so langsam mal.
Ja.
Du warst wieder viel unterwegs, kann das sein?
Genau, ich bin aus Berlin wiedergekommen jetzt. Ich hatte ein Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut und habe ihn interviewt zu dem aktuellen Konsultationsprozess, auf den wir natürlich gleich nochmal in den 420 News Nuggets eingehen werden, und konnte mit Cannaby eine Umfrage rund um das Brandenburger Tor machen zu den Fragen, zu der Einstellung der Gesellschaft in Sachen Cannabis.
Großartig. Wo wird man das denn sehen oder hören können oder beides?
Jetzt Anfang Mitte dieser Woche kommt die neue YouTube-Folge raus mit Dirk Heidenblut und Cannaby, die mich so großartig unterstützt hat. Und das Ganze natürlich auf YouTube.
Ja, das ist ja großartig. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ich bin ähnlich gespannt auf unsere
420 News Nuggets.
Das Gesundheitsministerium startet jetzt endlich die Expertenanhörung zu Cannabis. Damit ist halt der umfangreiche Konsultationsprozess gemeint, den Karl Lauterbach bereits vor einigen Wochen und Monaten angekündigt hat. Der Konsultationsprozess ist ein wichtiger Schritt, die Expertise und Erfahrung der Fachleute bereits frühzeitig in diesen neuen Gesetzgebungsprozess einzubinden. Informationen dazu findet ihr unter der Internetseite des Beauftragten für Drogen- und Suchtfragen unter www.bundesdrogenbeauftragter.de. Und es gab jetzt schon einige Hearings, also öffentliche Anhörungen, / Ausschüsse, wie auch immer man das nennen mag, bleiben wir bei dem coolen Wort Hearings. Und bereits gab es jetzt Hearings zu dem Thema Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ich habe da mal ein paar ganz coole Zitate rausgesucht. Eins, das gefällt mir sehr, ist von Max Plenert. Cannabis wird legal, normal und langweilig. Cannabis ist weder Brokkoli noch waffenfähiges Plutonium. Also es wird einfach legal und normal und deswegen halt langweilig. Dann noch ein Zitat von einem in der Branche, auch zwiespältig betrachteten Kollegen. Zitat: Eine THC-Obergrenze wäre dafür kontraproduktiv, insbesondere wenn es wirklich nur 15% THC werden sollten, wie von manchen gefordert. Hier zitiert wurde Georg Wurt. Ich sag mal so, der gute Mann hat recht, denn wenn wir da echt einen Cut machen, wird es trotzdem ausreichend scharfes und vor allen Dingen auch wahrscheinlich mit synthetischen Cannabinoiden gestrecktes THC-Gras geben. Das dazu. Das Hearing Römisch 2 zum Thema Jugendschutz und Suchtprävention hatte ein tolles Statement hervorgebracht von Herrn Dr. Dietrich Munz, dem Bundespsychotherapeutenkammer-Menschen. Er sagt Folgendes: Von keiner Drogenpolitik ist zu verhindern, dass Drogen ausprobiert und gebraucht werden. Deswegen sollten Erwachsene wie Jugendliche auch lernen, Drogen so zu nutzen, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährden und das Risiko für Missbrauch und Abhängigkeit gering bleibt. Absolut gute Aussage. Ich sag mal, Jonathan, du bist auch dahinter, oder?
Ja, absolut.
Soll ich dir verraten, was morgen passiert?
Sag mir, was morgen passiert.
Okay, pass auf, morgen passiert Lieferketten, ökologische und ökonomische Fragestellungen. Klingt jetzt gar nicht mal so spannend. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil wir wissen noch nichts. Halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und übermorgen, ich mach's kurz, ist das vierte Hearing zum Thema Strafbarkeit, Kontrollmaßnahmen und Lizenzierung. Auf jeden Fall ein sexy Thema, auf jeden Fall einschalten, würde ich sagen. Geht aber leider nicht, Spoiler, weil nur das fünfte Hearing zum Thema International Expert Hearing am Donnerstag, 30. Juni, ist live zuschaltbar. Also wenn ihr Bock habt, in der Videobeschreibung hier zum Podcast in den Shownotes findet ihr den Link. Ihr könnt euch da anmelden und vor allen Dingen gibt es da unfassbar heiße Themen. Ich habe mal ein paar rausgepickt. Soll ich sagen, Jonathan? Soll ich verraten?
Ja, bitte, bitte.
Ja, okay. Es sind ein paar Impulsvorträge. Dort haben wir zum Beispiel den Input von der Leiterin der Enforcement Division, also der Regulierungsbehörde aus Colorado, die Cannabis reguliert, und dem Department of Revenue, da ja auch Justus Haukapp später noch einer der Ökonomen, die dazu was sagen. Aber zum Beispiel haben wir auch noch einen Impulsvortrag vom maltesischen Modell, die haben ja auch Cannabis legalisiert, und zum Beispiel aber auch zum uruguayischen Modell. Dort sind Vertreterinnen der National Drug Commission aus Uruguay virtuell zugeschaltet. Und weitere viele spannende Panels, die ihr euch unbedingt nicht entgehen lassen solltet. Und wir haben tatsächlich auch noch einen deutschen Vertreter hier, den hatten wir schon mal mehrfach erwähnt, Professor Justus Haukapp, hier Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie. Das ist derjenige, der gesagt hat, die Cannabis-Legalisierung bringt 4,6 Milliarden. Also auf jeden Fall ein paar Hardcore-Experten. Es sind ansonsten nur Verbände vertreten, und außer Verbände gibt es da jetzt keine Einzelunternehmen, die dazu angehört werden oder große Cannabis-Unternehmen. Und das ist sozusagen unser erster News-Nugget. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Meldet euch unbedingt an. Und es gibt sehr wahrscheinlich, wenn es rechtlich und technisch möglich ist, einen kleinen Livestream zu dem Thema.
Wirst du dir das alles reinziehen, Lito?
Ich werde es mir massiv reinziehen von 9 bis 16 Uhr. Ich meine, das ist mein Job. Wenn ihr wollt, gibt es die Kurzzusammenfassung in einem Shorts oder in einem Reel. Ich glaube, das Thema ist so nerdig. Ja, stimmt doch vielleicht gerne ab und sagt und schreibt uns, ob ihr darauf Bock habt.
Richtig geil. Vielleicht kannst du ja noch live auf Twitter ein bisschen was raushauen. Aber mal schauen.
Ja, werde ich machen.
Wir bleiben in Berlin. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat letzte Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht mit der Überschrift Suchtmittelkonsum junger Menschen. Alkoholkonsum rückläufig, Raucherquote unverändert, niedrig, Cannabiskonsum nimmt zu. Und Burkhard Blinert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, sagte hierzu, Prävention lohnt sich immer. Das zeigen die Zahlen beim Alkohol und beim Tabak eindeutig. Auch beim Thema Cannabis brauchen wir noch wirksamere Prävention und zwar so breitfächig wie möglich. Ob das Wortspiel beabsichtigt war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zum Thema Alkohol. Die Ergebnisse der neuen Studie zeigen, dass aktuell 8,7% der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen regelmäßig, also mindestens einmal wöchentlich, Alkohol trinken. Im Vergleich zu 21,2% im Jahr 2004 hat sich der Wert deutlich reduziert und erreicht den niedrigsten Stand seit Beginn der Beobachtung. Thema Rauchen, nur noch 6,1% der Jugendlichen und 29,8% der jungen Erwachsenen gaben im Jahr 2021 an zu rauchen. Die Zahlen bewegen sich auf historisch tiefem Stand, schreibt die Bundeszentrale. Und abschließend natürlich unser Lieblingsthema Cannabis. Der Anteil der 18- bis 25-Jährigen, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, ist von 34,8% im Jahr 2012 auf 50,8% im Jahr 2021 gestiegen. Bei den 12- bis 17-Jährigen ist dieser Anteil im Vergleich zu 2019 nahezu unverändert mit 9,3% im Jahr 2021. Ja, spannende Zahlen auf jeden Fall, würde ich sagen.
Von Berlin nach Frankfurt. Patienten von Algiercare erhalten wegen überhöhter Rechnung ihr Geld zurück. So titelte zumindest cannabis-med.org in ihren aktuellen Mitteilungen vom 25. Juni 2022. Dem zugrunde liegen Vorwürfe, die die Ärztekammer Hamburg bereits Ende Mai gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin bestätigte. Ja, den Link und weiteren Details packen wir euch erstmal in die Shownotes. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, dass wir den Geschäftsführer Dr. Julian Wichmann dazu fragen, gebt uns gerne Bescheid und doch gerne hierzu zu genau diesem Zweck an der Umfrage dieser Folge teil, um das Thema genauer weiter aufzuarbeiten. De facto haben wir jetzt noch keine weiteren bestätigten Informationen und wollen uns an dieser Stelle zunächst noch zurückhalten, um auch ja, den betroffenen Unternehmen hier die Gelegenheit zu bieten, sich zu der Sache zu äußern.
Kommen wir abschließend nochmal in die Schweiz. Dort hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 22. Juni beschlossen, das Verbot von Cannabis zu medizinischen Zwecken aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen. Das neue Gesetz gilt bereits ab dem 1. August 2022. Bis dato benötigte man eine Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für Gesundheit und diese ist nun nicht mehr erforderlich. Konsum und Verkauf von nichtmedizinischem Cannabis bleiben aber vorerst weiterhin verboten. Wir schauen natürlich auch weiterhin für euch regelmäßig über die Landesgrenzen und berichten, sobald sich auch ein Land wie die Schweiz vielleicht mal ein bisschen lockerer macht.
Patientenporträts.
Moin moin und herzlich willkommen in unserer Podcast-Hütte, Phil.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Vor mir sitzt jetzt so ziemlich genau ein Drittel der Green Pioneers. Zusammen mit Kerem und Marc produziert ihr in Osthessen Produkte aus Nutzhanf.
Genau, richtig. Ja, ich bin stellvertretend für die beiden hier quasi.
Schön. Wie läuft es aktuell bei euch? Also auch passiert ja nach wie vor relativ viel, politisch natürlich auch, aber so insgesamt, wie sind die Dinge bei euch?
Ja, also war auf jeden Fall eine turbulente Zeit, seit die politische Führung hier in Deutschland angekündigt hat, dass es Richtung Legalisierung geht. Da plant man natürlich sehr viel, aber wir haben ja auch unser Alltagsgeschäft, sage ich mal, zu erledigen. Mhm. Das läuft soweit ganz gut. Wir sind jetzt im vierten Jahr und so langsam hat man seine Häufchen gefunden, auf die man sich setzt, sage ich mal. Also geht alles immer mehr seine geregelten Bahnen, wir strukturieren uns immer besser und sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir ganz zufrieden mit unserem aktuellen Stand sind.
Du warst ja auch in der Grünen Stunde schon mal zu Gast und damals, zumindest beim zweiten Mal, dann haben wir uns über eure Hausdurchsuchung unterhalten. Gibt es da irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten oder ist das Thema immer noch offen?
Es ist noch offen, es gibt ein paar Neuigkeiten, wir haben da auch ein paar kleinere Fortschritte auf jeden Fall schon gemacht. Es sieht wohl so aus, dass wir ja aktuell da noch drauf warten, wie das Verfahren halt eben weitergeht. Wir haben noch keine Anklage oder ähnliches bekommen, sind aber auch aufgrund von verschiedenen Präzedenzurteilen, die es in der Zwischenzeit gab, und in Rücksprache mit unseren Anwälten relativ sicher, dass es auch nicht zu einer Anklage kommen wird.
Schön, dann hoffen wir, dass das so bleibt und hoffen wir auch, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Das läuft ja schon ein Weilchen.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wird uns ein bisschen beruhigen, wenn das Verfahren jetzt endlich mal abgeschlossen werden kann, weil es unserer Meinung nach auch überhaupt nicht zielführend ist. Und ja, ich bin auch froh, ganz persönlich auch froh, wenn das Thema dann irgendwann mal abgehakt werden kann.
Ja, das glaube ich. Du bist ja selbst auch seit einiger Zeit Cannabis-Patient und deshalb jetzt natürlich auch an den Patientenporträts zu Gast. Mhm. Wir starten klassisch mit der ersten Frage. Welche Diagnose bzw. Diagnosen liegt bei dir vor und wann wurde diese oder diesen gestellt?
Genau, ich habe eine relativ lange Geschichte mit Migräne, also schon in meiner Kindheits-Jugendzeit fing das an. Die kamen mehr oder weniger aus dem Nichts, Migräneanfälle, auch relativ stark, also auch mit sehr starken Schmerzen verbunden und hat mich immer wieder dazu gebracht, dass ich halt ja einfach ganze Tage hatte, die ich mich verkriechen musste, im Zimmer einsperren musste und halt medikamentös versuchen musste, irgendwie diesem Schmerz entgegenzuwirken. War sehr unangenehm und ja, hat sich lange durch mein Leben gezogen, diese Migräne, und ist auch heute noch da. Allerdings mit Cannabis habe ich das Ganze recht gut in den Griff bekommen.
Wann hast du denn das erste Mal Kontakt mit Cannabis gehabt und wann hast du gemerkt, dass es hilft bei dieser Indikation?
Zum ersten Mal hatte ich so ungefähr mit 19 Jahren Kontakt mit Cannabis und es war tatsächlich auch aufgrund der Migräne, weil ich mit einem damaligen Freund drüber gesprochen hatte und ich hatte mich bis dato geweigert, das medikamentös zu behandeln, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja, die Medikamente, die ich hätte nehmen können, einfach so gravierende Nebenwirkungen hatten und unabsehbare Folgen, gerade in Entwicklung in der Kinder- und Jugendzeit, dass gerade auch meine Eltern und ich mich dagegen entschieden habe, das zu nehmen. Ich war dann eher an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich falle vielleicht ein bis zweimal im Monat einen Tag lang aus und es ist unangenehm, die Schmerzen sind schon stark, aber es ist mir immer noch lieber, als halt Medikamente zu nehmen, wo ich nicht genau weiß, was das in der langen Zeit gesehen dann für Auswirkungen auf mich haben könnte. Und dieser Freund, mit dem ich mich damals unterhalten hatte, der hatte mir dann empfohlen, ich solle doch mal Cannabis ausprobieren. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht als Medikament zugelassen. Also es gab damals noch gar nicht die Möglichkeit, sich das verschreiben zu lassen, zumindest nicht bei Migräne. Und dementsprechend habe ich mir dann das erste Cannabis über den Schwarzmarkt organisiert und das aber in der Selbstmedikation ausprobiert. Und das hat mir tatsächlich extrem gut geholfen. Und da war ich wirklich überrascht, positiv überrascht, dass mich so ja, diese Pflanze eigentlich, die unbehandelte Pflanze, besser versorgen kann und risikofreier versorgen kann in meinem medizinischen Leiden als ja, andere Medikamente.
Wie ist das denn mit der Einnahme? Also wie lange dauert das, bis eine Linderung der Symptome eintritt? Ist das, kannst du das, ist das unterschiedlich oder kann man da einen Durchschnitt ziehen?
Nö, das geht schon relativ fix. Also ich meine, mit der Zeit ist es bei mir jetzt so, bei der Migräne, dass ich Signale erkennen kann, wenn die so einen Anfall ankündigen. Also der kommt bei mir nicht ganz aus dem Nichts. Ich habe dann vorher Probleme mit den Augen, teilweise so ein bisschen Sichtfeldausfälle. Das nennt man auch, ja, Migräne mit Aura wird es genannt. Das ist der Begriff dafür. Und das heißt, wenn ich schon diese Vorzeichen habe, ne, Probleme mit den Augen, Lichtempfindlichkeit, gegebenenfalls auch eben diese Sichtfeldausfälle, dann weiß ich, alles klar, jetzt habe ich noch so eine Dreiviertelstunde Zeit, bis dann auch Schmerzen kommen oder Anfall halt ja, so seinen Höhepunkt erreicht. Und das heißt, wenn ich da schon anfange, mit der Medikation entgegenzuwirken, dann kommt es meistens gar nicht zu einem richtigen Ausbruch. Das heißt, ich kann das Ganze schon so mehr oder weniger im Keim ersticken. Ich bin dann zwar schon, also man merkt schon, dass was da ist und dass ich auch nicht auf voller Kapazität laufe und ich muss mich dann schon ausruhen, aber ja, im Vergleich zu damals habe ich halt eben fast keine Schmerzen. Es ist dann eher wie so ein dumpfer Kopfschmerz, das ist aber verhältnismäßig erträglich und ja, ich kann dann zumindest noch auf dem Sofa liegen, ich kann mal eine Mail schreiben, ich kann auch noch mal ein Telefonat machen, ja, und bin nicht komplett ausgenockt und so ungefähr würde ich sagen, ist das, was dann mit mir passiert, wenn ich auch die Medizin rechtzeitig nehme. Wenn ich es ein bisschen später nehme, dann kann es schon sein, dass ich mal in diesen Schmerz reinkomme, aber das wird dann auch sehr gut wieder runtergefahren und von der Wirkungsdauer her beim Vaporisieren, das ist ja die Einnahmeart bei mir, dauert es zwischen 10 und 15 Minuten, dann hat es schon seine volle Wirkung entfaltet und ich habe auf jeden Fall eine Linderung.
Das ist ja ziemlich großartig und jetzt kannst du wahrscheinlich, vielleicht ist das aber auch besser so, gar keinen direkten Vergleich ziehen zu den Medikamenten, die man dir ursprünglich verschreiben wollte, weil du sie gar nicht, habe ich das richtig verstanden, auch nicht ausprobiert hast, du hast sie gar nicht nada genommen.
Nee, also hat auch den Hintergrund, dass meine Mutter eine ausgebildete Krankenschwester ist, arbeitet beim Kinderarzt und kann dementsprechend dann halt auch relativ gut solche Medikamente nochmal einschätzen, auch außerhalb von der Arztmeinung. Hat halt eben auch die entsprechenden Kontakte zu verschiedenen Ärzten und sich da Meinungen eingeholt und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, ich vertraue da auf das Urteil. Ja. Und ja, was ich genommen habe, war dann damals halt einfach immer sehr starke Ibuprofen. Und weiß ja jeder auch, Ibuprofen, gerade in hohen Dosen, ist jetzt auch nicht gerade gut für Leber, Nieren und so weiter. Ja. Aber das war jetzt dann noch so das probateste Mittel, was dann geholfen hat, den Schmerz schon irgendwie zu stillen. Ja. Lang nicht so gut wie das Medizinalcannabis, lang nicht so gut, aber das war so bis dahin das einzige Mittel, was ich dann, worauf ich zurückgegriffen habe. Und dadurch, dass ich es ja dann auch immerhin nicht regelmäßig nehmen musste, sondern nur halt akut, war es dann für mich noch das, womit ich am besten leben konnte, sage ich mal.
Hast du jetzt das Gefühl, wenn du Cannabis nicht nur konsumierst, wenn du die ersten Anzeichen sozusagen spürst, sondern konsumierst du es auch darüber hinaus und hast dann vielleicht das Gefühl, dass die generell insgesamt weniger werden oder ist das?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich kann einen deutlichen Rückgang der Anfallhäufigkeit feststellen, seit ich Cannabis auch wirklich regelmäßig als Medizin bekommen. Ja. Also ich habe zwei unterschiedliche Präparate. Das eine ist die Strain Churchill. Die ist relativ CBD-lastig, hat nicht so viel THC, also ist CBD-dominant. Das ist ein Präparat, das nutze ich regelmäßig. Also das konsumiere ich einmal täglich und damit halte ich diese Anfallhäufigkeit schon grundsätzlich in Grenzen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Migräne oft auch stressinduziert ist. Das heißt, das verhindert halt einfach auch, dass sich erst überhaupt so ein Stresslevel aufbaut. Ja. Und für die Akutanwendung habe ich dann die Strain Mango. Das ist ein bisschen THC-lastiger, müsste so um die 20% THC liegen. Und da habe ich einfach die beste Erfahrung in der Schmerzlindernwirkung gemacht. Ich habe da auch am Anfang in Zusammenarbeit mit meinem Arzt einiges ausprobiert. Yeah. Und das sind dann die beiden Strains gewesen, die sich bei mir herauskristallisiert haben, die da wunderbar funktioniert haben.
Ah, sehr schön. Das klingt ja nach einer hervorragenden Kombination für dich. Also schon viele Patienten auch hier gehabt in der Rubrik, aber auch in der grünen Stunde, die da wesentlich länger brauchen, um so ihr Optimum zu finden. Weil meistens ist es nicht nur eine Sorte oder ein Strain, sondern das ist eine Kombination aus zwei, drei oder vielleicht sogar vier.
Ja.
Das ist ja großartig. Und jetzt hast du zwei Fragen schon so ein bisschen vorweggenommen. Und zwar die Frage, welche Strains dir besonders helfen. Das ist ja schon überragend beantwortet. Kannst du vielleicht noch oder hast du noch einen Einblick in die Terpene dieser Sorten?
Da habe ich jetzt so genau nicht drauf geguckt. Ich beschäftige mich ja generell schon auch dadurch, dass ich beruflich damit zu tun habe, sehr viel mit Cannabis, auch mit der Terpen-Thematik. Aber das habe ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt. Ich hatte zu Beginn meiner Therapie einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und bin einfach über dieses Try-and-Error-Verfahren quasi auf die richtigen Strains gekommen, wo ich dann gemerkt habe, alles klar, das ist für die Anwendung ganz gut und für die andere auch. Jetzt muss man natürlich sagen, dadurch, dass ich auch nicht so unerfahren bin, was Cannabis angeht, kann ich da gut mitdenken und konnte von vornherein schon relativ gut abschätzen, was ich wahrscheinlich brauchen werde, also welchen Effekt ich mir erwarte.
Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wie verlief denn bei dir die Arztsuche und ist auch ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt worden?
Ja, also die Arztsuche an sich war schon extrem aufwendig, muss ich sagen. Ich komme aus einer eher konservativen Stadt, politisch gesehen, und also so eine erzkatholische Stadt in Hessen, Fulda ist es. Und hier ist das Thema bei Ärzten ganz schwierig. Also die meisten trauen sich gar nicht richtig mit der Thematik, sich auseinanderzusetzen, geschweige denn das zu verschreiben. Da habe ich hier ganz, ganz schlechte Karten gehabt, deswegen musste ich relativ weiträumig suchen, bis ich einen Arzt gefunden hatte, der auf Cannabis spezialisiert war. Musste da auch eine sehr lange Fahrt in Kauf nehmen fürs Anamnesegespräch. Das lief dann aber auch gerade mit meiner medizinischen Vordiagnose und mit meiner Patientenakte, die halt einfach schon seit mittlerweile über einem Jahrzehnt dokumentiert, was ich schon alles im Hinblick auf Migräne durchgemacht habe, lief das relativ problemlos ab. Der Arzt kannte sich da auch schon ganz gut mit aus, und so habe ich dann, als ich dann endlich einen Arzt gefunden hatte, der sich mit der Thematik auskannte, relativ einfach das Rezept auch bekommen, weil ganz klar nachvollziehbar war, wo bei mir die Problematik ist und dass die halt eben schon lange existiert. Genau, die zweite Frage, die du eben nochmal gestellt hattest, Kostenübernahme, da ist es bei mir so, dass ich Selbstzahler bin. Einfach aufgrund dessen, dass der Arzt, bei dem ich bin, ist ausschließlich Privatarzt. Das heißt, bei dem hätte ich die Möglichkeit, gar nicht eine Kostenübernahme zu beantragen. Das macht er einfach nicht. Und dann, das bedeutet, ich müsste jetzt mit meinen Patientenstatus und mit den Erfahrungen eigentlich zu einem anderen Arzt gehen, vielleicht meinem Hausarzt auch, dem die Geschichte offenlegen und dann mit dem vielleicht einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Ist aber alles sehr, sehr aufwendig. Und deswegen habe ich einfach noch keine Kapazitäten gehabt, mich dem Thema Kostenübernahme dann auch zu widmen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und wir sind auch nach wie vor großer Hoffnung, dass sich auch da in den nächsten Monaten oder spätestens in den nächsten Jahren was ändern wird, dass es leichter und vor allem auch günstiger und insgesamt auch besser wird, was jetzt die klassische medizinische Versorgung von Cannabis angeht und vielleicht auch Kostenübernahmeanträge gar nicht mehr notwendig sind, weil es anders gelöst wird. Aber wer weiß, lassen wir uns mal überraschen.
Ja, genau. Also bei mir kommt vielleicht auch noch dazu, dass ich mit der Migräne keine so hohe Dosis benötige. Also ich habe meine tägliche Dosis mit dem CBD-dominanten Strain, und ansonsten brauche ich es ja nur akut. Das heißt, ich habe einfach auch keine so großen Mengen, und das ist halt als Selbstzahler auch noch tragbar. Also es geht noch, wenn ich jetzt Menschen mit anderen medizinischen Leiden sehe, die dann wirklich hohe tägliche Dosen oder monatliche Dosen brauchen, dann würde ich mich wahrscheinlich persönlich auch eher hinter so eine Kostenübernahme klemmen. So ist es für mich verkraftbar, und deswegen, ja, geht es schon. Aber natürlich eigentlich im Sinne eines sozialen Staates sollte sowas selbstverständlich sein, dass ein Patient seine Medizin auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen kann.
Ja, das hast du schön gesagt. Zur fünften Frage, was hat dir abseits von Cannabis bei deiner Diagnose geholfen?
Bei meiner Diagnose abseits von Cannabis vor allem auch einfach ein guter Ausgleich von Ernährung und Sport. Dann so das im Auge behalten meines Stresslevels, weil, ne, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, bei mir ist es oft auch stressinduziert, die Migräne. Und was ein ganz großes Thema war, es war bei mir dann schon relativ schnell oder relativ bald klar, ist Verzicht auf Alkohol, weil Alkohol bei mir auch auf jeden Fall die Anfallhäufigkeit oder Wahrscheinlichkeit auch deutlich erhöht. Und deswegen, ich trinke mal ein Weinchen oder ich trinke auch mal ein Bierchen, so am Wochenende, aber jetzt irgendwie da darüber hinaus hört es bei mir ganz schnell auf, weil ich einfach da die Erfahrung gemacht habe, und fällt mir auch nicht schwer, darauf zu verzichten, ehrlich gesagt.
Das ist ja schön. Dann kommen wir ganz abschließend noch zu einem anderen Thema, und zwar habe ich kürzlich in deiner Insta-Story noch gesehen, dass du einen neuen YouTube-Kanal gelauncht hast, Offline-Modus. Passt auch so ein bisschen ganz gut rein, ne? So in das letzte Thema Ausgleich, Sport, Natur draußen. Aber du kannst gerne selber noch mal kurz ein paar Worte oder Sätze dazu verlieren, wenn du möchtest. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist was, wo ich, was ich in meiner Freizeit einfach sehr gerne mache. Gerade auch im Hinblick auf Work-Life-Balance gehe ich unglaublich gerne raus, auch um mein Workload, mein Stressload zu reduzieren. Und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile wirklich gerne und habe da auch gemerkt, dass so die Natur für mich auch ein Ruhepol ist, wo ich einfach irgendwie Kraft kriege. Es ist ja auch erwiesenermaßen sehr gesund, auch im Hinblick auf zum Beispiel Terpene im Wald, in der Waldluft, also auch erwiesenermaßen gesundheitsfördernd, immunstärkend, sich in der Natur aufzuhalten. Und ich habe so Stück für Stück einfach angefangen, das ein bisschen zu dokumentieren. Dadurch, dass ich auch ausgebildeter Mediengestalter bin, habe ich eben auch die Fähigkeiten dazu, das ganz gut umzusetzen. Und das ist jetzt so ein kleines Freizeitprojekt, was ich gestartet habe, wo ich jetzt Stück für Stück immer mal Zuschauende mit auf diese Reise nach draußen nehmen will, um vielleicht auch so ein bisschen Inspiration dazu dafür zu bieten, was man so draußen unternehmen kann und wie schön eigentlich so die Natur ist, die wir haben und dass das auch schützenswert ist.
Sehr, sehr gut und vor allem sehr, sehr nachahmenswert, möchte ich fast schon sagen. Super, finde ich großartig, freue mich, was da noch so kommt an Videos. Das erste, wer sich es angucken will, wie gesagt, der Kanal heißt Offline-Modus, geht ein bisschen, glaube ich, weniger als 10 Minuten, aber gibt schon mal einen guten, ganz guten Einblick auf das, was noch kommt und wie gesagt, ich freue mich und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in unserer Podcast-Hütte reinzuschneiden, ein bisschen was zu deiner Patienten-Story zu erzählen und wie wir gerade gehört haben, noch auch ein bisschen was drumherum. Dir und euch weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich auch, hier gewesen sein zu dürfen. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Folgen bei Munchies und Mangos.
Lito, habe ich die Orientierung verloren und so ein bisschen vergessen, wo sind wir denn eigentlich? Aber ich glaube, wir sind schon am Ende von Ausgabe 16 angekommen, oder?
Ja, vollkommen richtig. Wir sind im Outro.
Ja, dann bleibt mir wie gewohnt nichts anderes übrig, außer euch darauf aufmerksam zu machen, dass wenn ihr nach wie vor Themenvorschläge habt oder mit eurem Podcast in eine Rubrik wie den Patientenporträts oder ähnlichen auftreten wollt, schickt uns eine Mail an hi@munchies-und-mangos.de oder droppt eine Nachricht in die Insta-Postfächer von Lito, mir oder unserem Podcast-Account.
Ja, ganz genau, macht das gerne und wir bedanken uns wie immer bei Linnea für die Voiceovers. Ich würde noch sagen, AK420 fürs Intro und Lini Sunshine, danke fürs Artwork und Cover.
Wir sind in 2 Wochen am 11. Juli um 4.20 Uhr mit einer neuen Folge zurück und das wird vorerst die letzte Folge vor der wichtigen Sommerpause sein.
Wichtig und richtig.
Wichtig und richtig, aus der wir dann richtig und wichtig erholt zurückkommen und dann mal ein richtiges Feuerwerk zünden.
Lasst ein Like da und abonniert gerne den Podcast, drückt auf jeden Fall auch auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet und folgt uns natürlich auch auf allen anderen Plattformen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.